Deutschland im Rüstungsrausch. Seit der vom Bundeskanzler ausgerufenen Zeitenwende fließen Milliarden in die Bundeswehr. Doch mehr Geld bedeutet nicht automatisch mehr Sicherheit. Das jüngste Debakel um das Marineprojekt F-126 zeigt, 2,3 Milliarden Euro wurden ausgegeben und kein einziges Schiff wurde gebaut. Während die Politik aufs Tempo drückt, droht das Parlament die Kontrolle über die gigantischen Summen zu verlieren. Und während die Rüstungsindustrie Rekordgewinne verzeichnet, stellt sich die Frage, schafft diese historische Aufrüstung tatsächlich mehr militärische Fähigkeiten oder füllt sie am Ende vor allem die Kassen der Rüstungskonzerne? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen, dem Kontrafunk-Redakteur und Wirtschaftsjournalisten Oliver Stock. Hallo Oliver.
Ja, guten Tag auch.
Oliver, fangen wir direkt mit der aktuellen Hiobsbotschaft an. Das Rüstungsprojekt F-126 wurde offiziell abgebrochen. 2,3 Milliarden Euro sind weg, ohne dass ein einziges Schiff geliefert wurde. Wie konnte es denn nun zu diesem planerischen und finanziellen Totalschaden kommen?
Der eine Punkt ist der, auf der Strecke wird es immer teurer, als man dachte. Und hier in diesem Fall war es so, dass für dieses gesamte Projekt der Fregatten 10 Milliarden Euro bereitstanden, aber inzwischen musste man feststellen, dass man bereits bei 18 Milliarden gelandet wäre. Und das Zweite ist, es dauert halt seine Zeit. Und da sind wir bei einem ganz anderen grundlegenden Problem. Es dauert seine Zeit, bis ein Schiff gebaut wird. Und da wird dann etwas bestellt. Und wenn das so lange dauert, bis es fertig ist, dann braucht man am Ende vielleicht ein ganz anderes Waffensystem, einen ganz anderen Motor, einen ganz anderen Geschützturm. Und dann ist das gar nicht mehr aktuell, was man bestellt hat. Und das ist hier beides passiert. Und deswegen hat der Verteidigungsminister Boris Pistorius die Notbremse gezogen.
Das klingt für sich genommen schon mal nicht schön, aber es ist ja kein Einzelfall, sondern das steht symptomatisch für ein viel größeres Problem. Seit der Grundgesetzänderung unter der Merz-Koalition fallen Verteidigungsausgaben über der 1%-Hürde nicht mehr unter die Schuldenbremse. Die Bundeswehr hat nun quasi also ein unbegrenztes Konto. Da könnte man jetzt zum Schluss kommen, der gesunde ökonomische Menschenverstand, der hat ausgesetzt, Geld spielt scheinbar keine Rolle, oder ist das zu viel gesagt?
Nee, da triffst du wirklich einen Punkt. Geld spielt natürlich eine Rolle, aber es spielt vor allen Dingen die größere Rolle im Moment Geschwindigkeit. Und das ist ein ganz irres Prinzip. Die Ausgaben werden daran gemessen, dass sie möglichst schnell passieren und möglichst viel von diesem bereitgestellten Geld oder von diesen Krediten, sind es ja in Wahrheit, auch abgerufen werden. Daran misst sich der politische Erfolg. Und dass dieser politische Erfolg nicht unbedingt ein Verteidigungserfolg ist oder ein Aufrüstungserfolg, wenn man das so sagen will, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Es wird also Auftrag um Auftrag abgearbeitet, das geht in einem Affenzahn, aber dass dann auch die richtigen Waffen zur richtigen Zeit und vor allen Dingen zu einem wirtschaftlichen Preis bereitgestellt werden, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
Der Affenzahn, wie du es nennst, der ist ja politisch durchaus so gewollt. Verteidigungsminister Boris Pistorius fordert Tempo statt bürokratischer Kontrolle. Im letzten Dezember wurde im Haushaltsausschuss innerhalb weniger Stunden Rüstungsprojekte im Wert von 50 Milliarden Euro durchgewunken. Kann denn das Parlament bei diesem Tempo überhaupt noch kontrollieren, wohin diese Steuermilliarden fließen? Oder nicken die Abgeordneten dann gewissermaßen hochkomplexe Verträge nur noch blind und eben im Affenzahn ab?
Es gilt ab einer gewissen Größenordnung, ich glaube es sind 25 Millionen Euro, die Parlamentskontrolle. Das heißt, der Haushaltsausschuss im Bundestag, die Haushaltspolitiker, die müssen das absegnen. Und diese Massenabsegnung, die du angesprochen hast, das war Ende Dezember des vergangenen Jahres, also kurz vor der Weihnachtspause, wurden da massenweise Anträge auf den Tisch der Parlamentarier gelegt. Und die mussten dann in 4 Stunden über 50 Milliarden Euro abstimmen. Man muss sich vorstellen, das sind ja alles Vorlagen, die sind im Detail ausgearbeitet. Das sind Drucksachen, die sind mehrere hundert Seiten lang und davon 30, 40 Stück auf dem Tisch. Das lässt sich einfach überhaupt nicht mehr kontrollieren. Und die Parlamentarier, die da dran beteiligt waren, egal welcher Couleur, die haben auch gesagt, also am Ende konnten sie es nicht mehr kontrollieren. Es geht nicht mehr. Und 50 Milliarden ist eine Größenordnung, das hat man ansonsten in einem Jahr nicht aufgegeben. Und dieses Mal waren es 4 Stunden. Da wurde da der Haken dran gemacht. Das kann nicht gut gehen.
Schauen wir auf die militärische Realität. Der Krieg in der Ukraine, der hat ja im Zeitraffer gezeigt, wie sich die moderne Kriegsführung verändert. Dort zählt eben oft nicht das teuerste Hightech-System, sondern Masse und Verfügbarkeit. Und westliche Drohnen, die kosten ja teilweise das Zehnfache von ukrainischen Eigenentwicklungen. Da sprechen wir von 300.000 Euro gegenüber 20.000 Euro. Jetzt hält offenbar die westliche Beschaffungsbürokratie ziemlich stur an überteuerten, jahrelangen Perfektionslösungen fest. Und die sind dann auf dem modernen Gefechtsfeld vielleicht schon überholt, wenn sie ankommen. Wo ist da die Logik? Warum tun die das?
Ja, das ist eben dieses lange geübte System, diese Routine. Man hat bisher für den Frieden produziert und nicht sich im Krieg bewähren müssen mit den Waffen. Und diese Friedensproduktion, die dauert viel länger als das im Kriegsfall, wo immer Neues entwickelt wird, wo neue Taktiken, neue Strategien funktionieren müssen, als das da benötigt wird. Und wenn man am Anfang dachte, ich entsinne mich hier auch an die Diskussion in Deutschland, ob man gewisse Panzer liefern sollte. Ich entsinne mich an die unselige FDP-Politikerin Strack-Zimmermann, die dann sagte, ein deutscher Panzer schneidet wie Butter durch die feindlichen Linien. Das ist völliger Blödsinn, abgesehen von dem Mindset, was dahinter steht. Aber auch das merkt man jetzt. Es sind nicht mehr die Panzer, es sind eben die Drohnen, die da offenbar auf diesem Schlachtfeld entscheidend sind. Und eine ukrainische Drohne kostet vielleicht 20.000 Euro. Eine Drohne aus westlicher Produktion kostet das Zehnfache. Und wenn man dann so einen Konzern wie Rheinmetall und seinen Chef Papenberger anspricht, warum der Preisunterschied so groß ist, dann sagt er, naja, die wird ja in der Ukraine von der ukrainischen Hausfrau zusammengelötet. Und da sieht man eigentlich, mit welcher Arroganz auch vom Westen darüber geguckt wird und was in der Ukraine nun wirklich notwendig ist und was westliche Produktion anbelangt. Das sind oft zwei unterschiedliche Dinge.
Gibt es denn in der Bundeswehr zumindest einzelne Stimmen, einzelne Kritiker, die ein Umdenken hin zu dieser pragmatischen, schnellen Logik fordern? Oder ist das ganze System zu starr für solche radikalen Kurswechsel?
Die Praktiker sehen natürlich, was notwendig ist. Also das Militär, diejenigen, die jetzt mit ihren Truppen an den Grenzen stehen, die sehen schon, wo etwas gebraucht wird. Es gab ja neulich auch eine NATO-Großübung, wo die Ukraine dann die gesamte NATO überrascht hat mit ihrer Wendigkeit und Schnelligkeit und Fähigkeit, den Gegner anzugreifen. Also da ist schon ein Umdenken. Das Problem ist nur, in der Politik und in den beteiligten Konzernen ist das noch nicht so weit. Das Ganze hängt auch damit zusammen, dass am Ende dieser ganze Prozess ja nicht marktwirtschaftlich ist, sondern da wird bestellt, da wird staatlicherseits, werden Aufträge über die entsprechenden Armeen, also im deutschen Fall die Bundeswehr, abgewickelt und in Auftrag gegeben. Dann werden Preise irgendwie festgelegt. Keiner weiß so genau, wie die eigentlich zustande kommen. Und dann wird produziert und geliefert. Dass das eine Marktwirtschaft ist, wo verschiedene Player mit verschiedenen Preisen sich gegenseitig versuchen, im Wettbewerb irgendwie auszustechen oder sich zu bewähren, das ist einfach nicht der Fall. Und dazu kommt noch, das ist ja alles Steuergeld, was da ausgegeben wird. Das ist unser Geld, was in die Rüstung investiert wird. Und deswegen müsste eigentlich die Kontrolle doppelt und dreifach sein und nicht so stattfinden wie jetzt, nämlich ziemlich laissez-faire.
Wenn wir den Blick geografisch ein bisschen weiten, dann zeigt sich schon das nächste Desaster. Europa leistet sich eine absurde Doppel- oder Mehrfacharbeit. Es gibt Zahlen des Kieler Instituts, die zeigen, Europa hat 14 verschiedene Kampfpanzermodelle, die USA nur eines. Bei Haubitzen steht es 23-2 für Europa. Warum schaffen es die europäischen Staaten angesichts der Bedrohungslage, die sie ja offensichtlich sehen, laut ihren Stimmen, nicht, sich auf gemeinsame Standards zu einigen?
Ja, da sind Nationalismen nach wie vor im Weg. Das fängt an damit, dass man sich auf eine Technologie nicht wirklich einigen kann. Das geht dann weiter damit, dass man kein einzelnes Unternehmen hat, was bestimmt, was nun gebaut und wie es gebaut wird. Und es endet damit, dass sich selbst die Manager nicht einig sind, wer so ein Projekt am Ende leiten soll. Wunderbares Beispiel ist ein deutsch-französisches Kampfflugzeug, was jahrelang gemeinsam entwickelt werden sollte und jetzt vor kurzem auch abgeblasen wurde, weil genau diese Strukturen so unklar war, dass man gar nicht angefangen hat zu bauen. Das passiert immer wieder und man sieht eben, in Europa ist das Thema einer Verteidigungsunion, die es vielleicht bräuchte und die diese Doppelstrukturen abschaffen könnte, noch unglaublich weit entfernt. Man hat sich auf alles Mögliche geeinigt, auf eine gemeinsame Währung, auf den sogenannten Green Deal. Aber das Thema, was wirklich vielleicht auf den Nägeln brennt, nämlich eine Verteidigungsunion, das hat niemand angefasst. Und jetzt haben wir den Salat, jetzt haben wir Doppelstrukturen, Dreifachstrukturen, wir haben 28-Fachstrukturen oder wie viel auch immer. Und es ist am Ende nicht einheitlich und entsprechend teuer.
Das Beispiel des europäischen Kampfflugzeugs oder auch ein deutsch-französisches Panzerprojekt, beides hängt in ständigen Grabenkämpfen fest. Du sprichst von nationalen Interessen. Liegt es auch zum Teil an der Jagd nach Profiten, die vor europäische Sicherheit gestellt werden?
Naja, das ist schon richtig, dass das so ist. Es sind natürlich große Unternehmen, die da beteiligt sind und die gucken ja zu Recht auch auf ihr Geschäft und auf ihre Einnahmen und Ausgaben. Also ich würde diese Jagd nach Profit gar nicht so ins Negative ziehen. Aber in der Tat, es haben sich in dieser Umgebung einzelne Großunternehmen gebildet. In Deutschland ist es besonders Rheinmetall, die massiv gewachsen sind. Da hat sich der Kurs in den letzten Jahren verzehnfacht. Das ist einfach wahnsinnig. Der Konzern ist in den DAX aufgestiegen. Also das sind schon Strukturen, die unter den Vorzeichen des Ukraine-Kriegs, der höheren NATO-Ausgaben, der Loslösung eventuell von einer amerikanischen Unterstützung, da sind diese Unternehmen massiv gewachsen, haben natürlich massiv auch verdient und beherrschen jetzt einen Markt, der noch gar nicht so gewachsen ist. Also es gibt Monopolstrukturen auf diesem Markt, es gibt wenig Anbieter und das Ganze führt natürlich dazu, dass Einzelne dann auch hohe Preise nehmen können und ungebremst versuchen können, da ihr Geschäft zu machen.
Es ist ja durchaus schön, wenn es noch Unternehmen gibt, die wachsen. Du hast Rheinmetall erwähnt, den eigentlichen Gewinner aus dieser ganzen Aufrüstung. Der Konzern wird immer mehr zum absolut dominierenden Schlüsselunternehmen in Deutschland. Das ist aber auch ein Klumpenrisiko, denke ich. Das ist eine extreme Abhängigkeit des Staates von einem einzigen Anbieter, der dann über Jahrzehnte hinweg auch die Wartung und die Software kontrolliert. Macht sich da niemand Sorgen?
Die schon erwähnten Haushälter, die machen sich natürlich Sorgen. Und da wächst eine Struktur heran, die ungesund ist. Das kann man sicherlich sagen. Und wenn man sich eine Marktwirtschaft hier anguckt, dann gibt es wenige erlaubte Eingriffe in die Marktwirtschaft. Aber jedes marktwirtschaftliche System kennt ein Kartellrecht, kennt eine Monopolkommission, kennt ein Kartellamt. Und dass das irgendwann mal in diesem Fall auf Rheinmetall oder eben auf die Player, die auf diesem Markt unterwegs sind, schauen wird und prüfen muss, ob diese Strukturen, die da entstehen, noch einem Multi-Angebotssystem entsprechen oder eben sehr monopolistisch geworden sind. Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass uns das in den nächsten Monaten oder Jahren blühen wird.
Wenn wir eine Bilanz ziehen, diese gigantische Zeitenwende, die Friedrich Merz eingeläutet hat, wird die am Ende tatsächlich zu einer einsatzbereiten, schlagkräftigen Verteidigung führen? Oder erleben wir hier in erster Linie den größten Reibach der modernen Geschichte für einzelne Unternehmen?
Wir erleben beides gleichzeitig, wenn es gut geht. Wenn es gut geht, dann wird auch die Rüstung und die Verteidigungsbereitschaft natürlich zunehmen. Und gleichzeitig wird dieses Geld natürlich bei vielen Unternehmen auch zu vollen Kassen führen. Volkswirtschaftlich gesehen sind Ausgaben in Rüstung, Steuergeld in Rüstung ziemlich schmal, was den Erfolg anbelangt. 1 Euro in einen Panzer, das bleibt 1 Euro. Der Panzer rostet oder er wird zerstört, aber das Geld wird nicht mehr. Wenn man 1 Euro in Bildung steckt, dann kann man davon ausgehen, dass da vielleicht 2 Euro oder 10 Euro oder 100 Euro daraus werden, wenn das auf jemanden trifft, der mit dieser Bildung dann unheimlich viel mehr machen kann. Also volkswirtschaftlich gesehen ist es höchst zweifelhaft, was da in Deutschland und in Europa passiert. Und dass es dann zu einer besseren Rüstung und Verteidigungsfähigkeit beiträgt, das kann man nur hoffen.
Milliarden für die Rüstung, aber der militärische Mehrwert, der bleibt auf der Strecke. Ein ernüchternder Blick hinter die Kulissen der deutschen Aufrüstungspolitik. Das war der Wirtschaftsjournalist und Kontrafunk-Redakteur Oliver Stock. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gern, Stefan.